Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.
Hallo und willkommen zur 5. Folge von Grüner Einwurf. Mein Name ist Daniel Guckers und heute geht es unter anderem um Nachhaltigkeit im Hockeysport. Darüber habe ich mit Nike Lorenz gesprochen. Die Nationalspielerin und Kapitänin der deutschen Hockeynationalmannschaft ist selbst bereits sehr engagiert. Denn zusammen mit Sports for Trees hat Nike den sogenannten Hockeywald initiiert. Im Rahmen dieser Aktion wurden knapp 1000 Bäume in der Nähe von Kapstadt angepflanzt. Die Hockeyspielerin ist aber nicht nur beim Klimaschutz aktiv, sondern auch beim Engagement für Gleichberechtigung und im Kampf gegen Rassismus. Auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Wichtig war uns im Gespräch auch noch das Thema Olympia. Nike liebt schließlich den tollen olympischen Gedanken und hat auch schöne Erfahrungen im Rahmen der Olympischen Spiele sammeln dürfen. Dabei sind wir nicht drum herum gekommen, uns Gedanken über die kommenden Winterspiele in Peking zu machen und uns zugleich zu fragen, was jetzt gerade eigentlich bei den SportlerInnen vorgehen muss. Sie konnte das aus eigener Erfahrung wirklich sehr gut beschreiben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch.
Grüner Einwurf.
Hallo Nike erstmal, willkommen im Podcast Grüner Einwurf, der Podcast für Nachhaltigkeit im Sport. Ich freue mich sehr darüber, dass du Zeit gefunden hast, dich heute aus England zuzuschalten und mit mir über Nachhaltigkeit im Sport zu sprechen oder auch generell über dein Engagement. Du bist ja eigentlich als Sportlerin im Hockeybereich, als Nationalspielerin und auch als Kapitänin ja sehr ehrgeizig und auch wirklich sehr erfolgreich für deine 24 Jahre auf jeden Fall schon viel erreicht. Was mir bei dir aber auch sehr gefällt oder wo ich sagen muss, da hast du auch ein Auge dafür, dass du dich auch für Klima- und Umweltschutz engagierst. Und mich würde mich freuen, wenn du mich oder auch die HörerInnen über dein Engagement darüber kurz aufklärst.
Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich auch auf jeden Fall mega heute hier mit dir sprechen zu können. Du hast jetzt eigentlich nichts Großes über mich ausgelassen. Also ich bin 24, spiele eigentlich hauptsächlich mein ganzes Leben lang schon Hockey, habe nebenbei studiert und mache jetzt gerade meinen Master in England. Aber ja, genau, ansonsten probiere ich mich neben und im Sport sozusagen ein bisschen für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz einzusetzen.
Ich habe ja dann auch gelesen, du hast dich ja genau für Sports for Trees dann auch entschieden. Also es ist ja auch ein Teil von Sports for Future. Da war ja auch hier im Podcast der Stefan Wagner von Sports for Future schon zu Gast. Und mit dem habe ich auch damals schon über Engagement im Sport gesprochen. Bist du auf Sports for Future zuerst gestoßen oder wie kam der Kontakt da zustande mit Sports for Trees, sich da im Endeffekt da zu engagieren?
Also 2019 war es so, dass bei uns im Hockey wurde eine neue Liga gegründet, mit der wir dann auf einmal um die Welt reisen sollten oder für die wir dann auf einmal um die Welt reisen sollten. Und also ich würde behaupten, in den Jahren davor hat sich so mein Umweltbewusstsein und generell auch so ein bisschen meine politische Meinung wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgebildet, einfach auch mit dem Älterwerden. Und ja, mir ist halt direkt am Anfang, haben wir direkt mit der Mannschaft darüber gesprochen, wie verrückt es eigentlich ist, was wir hier machen und was wir auch für einen Impact eben auf die Umwelt damit haben und dass das ja nicht nur wir sind, sondern alle Teams, die quasi an dieser Liga teilnehmen. Ja, und dann haben wir den Hockeywald in der Zeit, habe ich mit initiiert und dann haben wir das halt so ein bisschen vermarktet nach draußen und dann, ja, so wie es Leben dann halt irgendwie einfach ist, ne, man spricht über die Dinge und dann habe ich ganz viele tolle andere Leute kennengelernt und bin eben auch auf Sports for Future und auf Stefan Wagner unter anderem aufmerksam geworden, weil ich dann auch selbst ein bisschen mehr recherchiert habe und geguckt habe, was halt so geht und wie wir das Projekt vielleicht noch weiter pushen können und so Sachen. Und voll cool auf jeden Fall. Seitdem kommen mega viele coole Dinge zusammen und man merkt, dass da viele Leute sozusagen gerade individuell dran arbeiten, den Sport vielleicht nachhaltiger zu machen und generell in Sachen Nachhaltigkeit. Und ja, wie gesagt, durch Sports for Trees oder Sports for Futures, das ist halt so eine von den Organisationen, die halt probiert, das alles so ein bisschen mehr zu bündeln und die Leute halt zusammenzubringen.
Wie ging es dir damit selber auch? Du wirst ja dann auch als Person wahrgenommen, quasi, die sich einfach auch mit dem Thema mehr beschäftigt im Vergleich jetzt zu anderen SportlerInnen zum Beispiel. Oder mir ist es aufgefallen bei der Recherche zu dir, dass es dann schon oft, sehr oft mit deiner Person einfach in den Kontext gesetzt wird.
Also es ist nicht so, dass jeder sich in meiner Mannschaft oder in den Mannschaften, wo ich spiele, so natürlich nur weil wir jetzt als Mannschaft sozusagen diesen Hockeywald gegründet haben, interessieren sich nicht alle von uns gleich viel fürs Klima und gleichzeitig deswegen ist es auch teilweise schwer sozusagen auf individueller Ebene all diese Dinge zu verfolgen, die ich gerne verfolgen würde, gerade wenn man halt mit einer Mannschaft unterwegs ist. So, das sind irgendwie schon zwei Welten, die da manchmal richtig doll aufeinander prasseln, weil ich gerne keinen Inlandsflug machen würde oder so Sachen, weißt du. Und da muss man aber trotzdem zu einem Lehrgang fliegen. Und wie gesagt, da prallen auf jeden Fall zwei Welten aufeinander. Und aber genau das sind ja quasi die Schnittstellen, die dieses ganze Thema Klimaschutz und Sport ja überhaupt zum Leben erwecken, weil es die eben gibt. Aber ja, klar, hat natürlich dann am Ende viel mit der Person zu tun. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie gefühlt einfach, wie die Welt zurzeit tickt, ne? Mit so Identitätspolitik und mögen die Leute einfach ein Gesicht zu einer Geschichte zu haben.
Definitiv, das hat positive Fälle, gibt es da aber auch, wie gesagt, negative Fälle, wenn man da in die Politik genauer reinschaut. Und im Sport natürlich ja auch. Finde ich auf jeden Fall gut, dass du das so sagst und oder auch sehr interessant. Also ich bin zumindest der Ansicht, es braucht beides halt. Es braucht einerseits halt im Sport jetzt wirklich Gesichter, die halt für das Thema Nachhaltigkeit einstehen. Das betrifft ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, also nicht nur ökologische Themen, sondern auch bei dir ja auch soziale Themen. Ich denke schon, dass SportlerInnen da Vorbilder sein können. Aber ich gebe dir auch recht, ich glaube, dich so verstanden zu haben, dass du sagst, man sollte es jetzt auch nicht überhöhen. Es braucht ja dann doch die Gesamtstrukturen auch. Das hast du ja auch angesprochen öfters in Interviews, dass du dir zumindest da auch mehr Gehör wünschst von den Verbänden quasi gegenüber den SportlerInnen oder den AkteurInnen des Sports. Verbessert sich das langsam, dass du als Athletin oder generell auch deine Teamkolleginnen, dass sie vielleicht mehr gehört wird, weil du gerade auch gesagt hast, Inlandsflüge mache ich eigentlich ungern. Kann man da auch sich beschweren oder miteinander reden zumindest mehr, dass das halt reduziert wird in den nächsten Jahren? Solche Geschichten halt meine ich da.
Ja, also ich habe das Gefühl, in Deutschland auf nationaler Ebene sozusagen bei uns finde ich schon, dass sich relativ viel bewegt und dass ich auch das Gefühl habe, dass man mehr Leute erreicht. Also zum Beispiel mit den Inlandsflügen. Wir sind natürlich irgendwo auch eine kleine Hockeyblase, auch mit der Nationalmannschaft noch. Und da konnte dann in ganz kleinem Rahmen sozusagen auch unser Teammanager dann einfach drauf reagieren und sagen so, okay, ich buche euch ja die Flüge. So, wenn ihr das nicht wollt, dann kann ich euch auch den Zug buchen. So, das war, also weißt du, das sind natürlich sehr kurze Kommunikationswege und da würde ich sagen, damit hat es vielleicht so ein bisschen angefangen und das breitet sich jetzt aber schon aus. Also vom Deutschen Hockeybund zum Beispiel gibt es ja jetzt auch Initiativen in Richtung Klimaschutz, also nachhaltige Sportevents und gab es ja jetzt auch ein Pro-League-Spiel, wo die Mädels, da habe ich jetzt letztens nicht mitgespielt, aber da haben die ja mit Hockey gegen Rassismus sozusagen auf der Brust gespielt. Also die Wege sind schon relativ kurz und das klappt zurzeit ganz gut. Aber dadurch, dass ich gefühlt auch aufmerksamer werde und auch auf internationaler Bühne natürlich unterwegs bin, habe ich natürlich auch noch sozusagen internationale Ziele und da ja, ist es auf jeden Fall sehr viel mühsamer und gefühlt prallt man da auf größere Organisationen und auch hat mehr Steine im Weg. Also ja, das ist so ein bisschen die Skala, würde ich sagen, auf der die Sachen dann auch komplizierter werden.
Kommunal oder national lässt sich wahrscheinlich auch im Sport relativ schnell was bewirken. Wenn man aber auf die internationale Ebene geht, IOC beispielsweise, auch wenn die natürlich auch engagiert sind beim Klimaschutz, aber trotzdem das große Ganze da umzudenken, wird eine große Herausforderung. Wo es dann wiederum auch mehr Einfluss von SportlerInnen einfach letztendlich halt braucht. Kurz nochmal zurück, wie siehst du den deutschen Hockeysport beispielsweise beim Klimaschutz aufgestellt? Du hast es gerade ja schon auch ein bisschen angerissen.
Seitdem wir den Hockeywald initiiert haben, bewegt sich auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob davor meine Wahrnehmung nicht breit gefächert genug war, aber davor würde ich behaupten, gab es da eigentlich kaum Bemühungen. Also das hat jetzt schon in den letzten Jahren auf jeden Fall zugenommen. Wie gesagt, in Deutschland auf jeden Fall deutlich mehr. Auf Clubebene gab es dann im Anschluss an den Hockeywald zum Beispiel auch ein paar Clubs haben dann da ihre eigenen Spendenläufe oder ähnliche Sachen halt initiiert, um halt zu dem Hockeywald beizutragen. Also wie du schon sagtest, kommunal hat sich auf jeden Fall einiges bewegt. National, wie gesagt, habe ich ja auch schon die zwei Beispiele genannt. Also da, oder zumindest das eine Beispiel, dass da jetzt auch nachhaltige Events sozusagen organisiert werden sollen. Das sind ja dann meistens auch größere Events, also es sind ja meistens eher dann auch internationale Spiele oder irgendwie sowas, weil ansonsten muss man natürlich sagen, haben wir im Hockey ja eher weniger Zuschauer. Das heißt, die Events sind da nicht so ein Riesenthema jetzt. Also auch zum Beispiel die Ticketverkäufe, die es jetzt bei Sports for Trees, wo es ja auch darum geht sozusagen, das kann man natürlich im Hockey auch machen, aber hat alles ein bisschen weniger Ausmaß, zumindest zurzeit noch. Und ja, zum Beispiel bei Sachen Inlandsflügen, es gibt auf jeden Fall einige Bundesliga-Vereine in Deutschland, die auch von A nach B fliegen. Und ich denke, da könnte man auf jeden Fall, ist irgendwie schwierig, weil auf der einen Seite haben wir halt jedes Wochenende zwei Bundesligaspiele. So, wir haben halt keine Pause und wir, viele Leute arbeiten dann halt Montag bis Freitag 40 Stunden und trainieren nebenbei. Deswegen probiert man halt sozusagen hat man halt nicht die Zeit, irgendwie 3 Tage vorher anzureisen, wie es vielleicht im Fußball der Fall wäre. Also muss man auf jeden Fall alles in Kontext setzen, aber da geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Ja, und international, durch die neue Liga habe ich das Gefühl, hat sich die FIH, also der Weltverband im Hockey, da schon einen sehr, sehr großen Stein selbst in den Weg gelegt, was Nachhaltigkeit angeht, weil das ganze Konzept ist einfach nicht wirklich nachhaltig gedacht, also was jetzt den Klimaschutz angeht. Das wird jetzt auch ein bisschen besser, seitdem da jetzt auch mehr Leute eben aufmerksam drauf gemacht haben. Aber auch da, wie gesagt, sicherlich ist es halt der Versuch, Hockey eben bekannter zu machen. Das heißt, ja, der Versuch ist auf jeden Fall da und wie gesagt, jetzt auch mit der, dass die Hockeyliga oder die Hockey Pro League jetzt klimaneutral werden soll, ist auf jeden Fall ein großes Ziel und finde ich auch mega cool. Also da werde ich auf jeden Fall weiter pushen und dahinter stehen und hinterfragen und so Sachen, weil da geht auf jeden Fall mehr. Aber finde ich gut, dass sich überhaupt schon was bewegt, auf jeden Fall.
Kleiner Disclaimer, Nike hat bezüglich der Klimaneutralität der Hockey Pro League nochmal nachgehakt. Das Ziel der Neutralität setzt sich speziell nur der Standort Hamburg und nicht der Welthockeyverband als Ganzes. Finde ich auch gut, wie du es ansprichst, weil man muss halt auch wirklich die Waage halten. Erstmal ist ja der Sport an sich wichtig, dass man das natürlich weiter breiter präsentiert. Das ist beim Hockey der Fall, das ist natürlich auch bei anderen Sportarten der Fall in Deutschland. Das ist halt einfach auch immer auch ein gewisses Risiko birgt es zumindest. Aber andererseits, wenn man sich natürlich nachhaltig engagiert, ich glaube, verloren ist daran auch nichts. Für mich zumindest kann man daraus immer was auch gewinnen. Also man bekommt ja auch junges Publikum, also es kommen ja viele jetzt auch nach, die bei Fridays for Future mitgehen, die sich engagieren, auch freitags bei den Demos halt einfach auch mitlaufen und dann auch, aber auch durchaus sportbegeistert sind. Da kann man ja auch Leute, sag ich mal, holen, die dann sagen, cool, im Hockeysport sind die schon so weit, sind vielleicht sogar weiter als der Fußball oder sind weiter als Sportart XY. Vielleicht ist es auch nochmal so ein Anreiz. Jetzt natürlich nicht der einzige Anreiz. Ich meine, du warst ja im Hockey schon ganz früh dabei, aber es kann zumindest auch, sag ich mal, ein Ansatz sein, wie man halt eine Sportart in die Zukunft halt bringt.
Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, Sport hat eine sehr, sehr große Bildungskomponente. Und wenn du mehr junge Kids hast, denen das sozusagen wichtig ist, das Thema, und die, weiß ich jetzt nicht, ob das sich in der Schule vielleicht verändern wird, dass es da noch mehr angesprochen wird, Sachen wie soziale Gerechtigkeit oder Klimaschutz eben. Aber ansonsten sind dann halt die Nachmittage frei und dann, wenn man dort dann die Hobbys verfolgt und wenn du dann einen Sport machst, der irgendwie das alles so ein bisschen deine ganzen, ja, Gedanken aufsammelt, aufgreift und dir irgendwie das Gefühl gibt, dass du dich dort halt willkommen fühlst. Das gehört, finde ich, da gehört zum soziale Gerechtigkeit auch total eben dazu, dass es einfach dass Hockey ein Raum wird, der frei von Diskriminierung jeglicher Art ist und aber eben auch irgendwie ein klimafreundlicher Sport ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass das die Zukunft auch ist und dass es fürs Hockey auch überhaupt nichts, sehe ich wirklich, ehrlich gesagt, keine Nachteile da drin. Das ist vielleicht auch ein bisschen grüne Brille oder so.
Wo wir uns auch beide locker drauf einigen können, ist ja klar, dass erstmal der Sport an sich zählt. Also ich sehe das ja auch in Augsburg bei anderen Sportarten, dass natürlich klar erstmal Strukturen an sich geschaffen werden müssen, dass überhaupt Sport möglich ist. Das ist eh klar. Oder dass es finanziell auch alles passt und so. Im Endeffekt, es schadet halt nicht, sich auch dem Thema halt auf jeden Fall als Sportart zu widmen, weil man eben auch sich auch herabheben kann im Vergleich zum Fußball halt beispielsweise. Also man kann es ja auch anders vorleben. Das Gleiche gilt ja auch für die Verbände. Und dazu noch ganz kurzer Ausflug. Ich finde es ja auch wichtig, jetzt auch mit Hinblick auf Corona zum Beispiel. Jetzt ist ja auch so, dass viele Kinder, Jugendliche haben halt auch einfach ein Problem jetzt gehabt, überhaupt in den Sportverein reinzukommen. Beziehungsweise es ist ja auch wieder, gut, jetzt ist aktuell noch nicht Lockdown, aber es ist halt immer auch in Deutschland problematisch gewesen, in den letzten Monaten halt für Kinder überhaupt Sport auszuüben. Und ich finde, da ist mir dann noch mehr in der Pflicht, die Kinder da auch wieder rauszuholen, die Jugendlichen rauszuholen und denen auch einen Platz zu geben für eine sportliche Tätigkeit, ja, mehr zum Sport wieder zu bewegen. Und ich denke mal, das kann man halt auch vermehrt mit einem zukünftig ausgerichteten Sport, also wie wir es eigentlich angesprochen haben, Sport muss halt einfach auch zukunftsprägend sein und der Sport ist halt dafür da, für verschiedene Themen auch zu sensibilisieren und auch fürs Alltagsleben einfach auch ganz wichtig. Wenn ich so an meine eigene Sportjugend denke, da bekommt man einfach auch viele Freundschaften, viele Erfahrungen fürs Leben halt. Also für dich ist es ja wahrscheinlich, als Sportlerin siehst du das wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Also es ist schon was halt einfach prägend ist für einen als Kind oder Jugendliche, oder?
Ja, mega. Und ich bereue es auch nicht, jeden Nachmittag draußen an der frischen Luft gewesen zu sein und mit meinen Freunden und Hockey gespielt zu haben. Also also wie gesagt, ich bin mega froh, mit dem Hockeysport aufgewachsen zu sein und deswegen könnte ich das auf jeden Fall nur jedem empfehlen und glaube auch, dass das wirklich ein super wichtiger Weg sein kann, den den Kids sozusagen einschlagen können, dass sie zu irgendwo, welche Sportart das am Ende auch immer ist. Aber ich glaube, man lernt unheimlich viel fürs Leben auch und wie gesagt, wenn man dann noch andere Themen wie soziale Gerechtigkeit, Antirassismus, Klimaschutz und sowas dort mit reinbringen kann. Das wird jetzt natürlich am Ende nicht auf dem Hockeyplatz besprochen, so Sachen, aber es geht ja einfach so ein bisschen um das Ganze drumherum. Ja, dass es halt ein Gesamtpaket sozusagen am Ende wird.
Der Sport kann ja gesellschaftlichen Wandel perfekt gut vorerleben. Also er kann natürlich, das kann natürlich auch ins Negative gehen. Also wenn man an politische Thematiken denkt, also es kann ja auch sich verschlechtern natürlich. Also bei sich, wenn man zum Beispiel im Verein Mobbing erlebt oder so. Aber dafür sind wir im Endeffekt da als Vereine, um dem ja entgegenzutreten. Das tust du ja im Endeffekt ja auch. Du hast ja auch eine Kampagne mitgegründet und auch mitgestaltet auf deiner eigenen Homepage. Wenn wir mal zu sozialer Nachhaltigkeit, zu Gerechtigkeitsthemen kommen, Sport gegen Rassismus, da hast du quasi auch schon, also einerseits präsentierst du die Kampagne auf deiner Homepage und hast auch schon mehrere Blogartikel zu dem Thema geschrieben. Erzähl kurz einfach, wie es überhaupt dazu kam und wie es dann auch ankam.
Ja, also generell war das natürlich, ist es bei mir auch aufgekommen 2020 nach dem Tod von George Floyd und als Black Lives Matter so sehr in den Medien war und aufgelebt ist oder zumindest, dass es wieder so ja repräsentiert wurde sozusagen. Und ich glaube generell war irgendwie meine Bereitschaft dazu, was zu tun, war durch den Hockey, weil hat sich irgendwie total verändert, weil wir so eine tolle Unterstützung bei dem Hockeywald-Projekt erfahren haben, dass ich mich richtig dazu aufgefordert gefühlt habe, sozusagen die Reichweite, die wir mit den Danas haben, auch zu nutzen. Und ja, am Ende war das dann mehr oder weniger mein eigenes Projekt, aber ich habe es ja dann auch auf meinen eigenen Kanälen und so geteilt, aber wie gesagt, die Erfahrung mit dem Hockeywald, die hat mich irgendwie total geprägt und mir das Gefühl gegeben, dass man da auf jeden Fall seine Stimme nutzen kann und vielleicht sogar muss. Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt oder die beiden Dinge, die da zusammengekommen sind. Ja, und ansonsten ist die Kampagne gut angelaufen, aber es ist schon relativ ruhig geblieben. Also ich habe jetzt nicht sonderlich viel Feedback dazu erhalten. Natürlich bei den ersten 1-2 Posts oder irgendwie sowas habe ich mal einen oder den anderen Zeitungsartikel irgendwie dazu angefragt bekommen. Es war auch alles sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Und das Coolste, was daraus entstanden ist, muss ich sagen, ist, dass ich dann am Ende bei der Antirassismus AG mit eingeladen wurde und dort mitmachen konnte, weil da, wie gesagt, wurde es auf jeden Fall am Ende sehr, sehr konkret. Und da habe ich das Gefühl, konnten wir auf jeden Fall jetzt in den letzten Monaten wirklich einiges bewegen durch die Zusammenarbeit. Ja, wie gesagt, ich muss gestehen, ich konnte am Ende nicht mehr ganz so viel Zeit in diese Kampagne sozusagen reinstecken, wie es mir vielleicht gewünscht hätte. Ich habe es die ganze Zeit noch gefühlt auf meinem Schreibtisch liegen und möchte damit auf jeden Fall weitermachen. Aber wie gesagt, da fehlen mir zurzeit einfach so ein bisschen die Kapazitäten. Aber vielleicht entwickelt sich da im nächsten Jahr mit Athleten Deutschland auch zusammen wieder ein bisschen mehr. Aber ja, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Der Blog, hast du ja schon erwähnt, nikelorenz.com. Das Gedicht von Tara zum Beispiel finde ich unglaublich und auch die Geschichte von Jasmin Quadwo, finde ich, gibt irgendwie einen ganz guten Überblick über die Komplexität des Themas und was da halt so für verschiedene Personen, Welten, Ansichten aufeinander prallen. Schaut gerne vorbei und ich hoffe, es kommt in nächster Zeit auch nochmal was Neues dazu.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Das musst du noch kurz erklären, weil das haben wir, glaube ich, im Vorgespräch ja nur gehabt, mit dem du warst quasi im Arbeitskreis für Antirassismus bei Athleten Deutschland, richtig?
Nee, sorry, Arbeitsgruppe, genau. Wir treffen uns einfach ab und zu und ja.
AG, nicht AK. Ich dachte eben, aber es gibt ja auch so Ausschüsse oder sowas. Aber ja, AG, okay, gut. Finde ich auch sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, auch unter den SportlerInnen sich da zu engagieren und letztendlich halt auch dafür Lösungen zu sorgen. Es geht ja nicht nur, das fand ich auch das Gute, es ist ja, erstens werden schon mal gute Geschichten oder werden die Geschichten schon mal repräsentiert. Und wichtig ist halt eben auch nicht nur Problematisierung, sondern einfach auch, was können wir denn jetzt, wie müssen wir uns erstmal da auseinandersetzen damit und was können wir in den nächsten Jahren eigentlich bewirken oder wie können wir uns organisieren, um das Thema mal voranzubringen. Es ist einfach immer noch ein großes Problem, natürlich gesamtgesellschaftlich, aber auch im Sport weiterhin. Du hast ja auch im Sommer auch ein Zeichen gesetzt, was das Thema Diversität anging, mit deinen Regenbogenstutzen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Es wurde ja auch erst abgelehnt und dann doch zugelassen. Also das basiert ja quasi auf Regeln des IOCs, die strittig sind. Klar, man will sich da ein bisschen schützen vor politischen Meinungsäußerungen. Letztendlich haben sie es dir ja dann doch erlaubt. Du hast auch schon viel darüber gesprochen. Die Taz hatte ich ja auch interviewt, da hast du auch dann gesagt. Also einerseits, du hast dich gefragt, warum es diese Regeln gibt und wovor die Angst haben, warum man die Athleten da quasi so einschränkt. Ich meine, es ist ein Symbol. Natürlich ist es eine Meinungsäußerung auch. Eine symbolische Meinungsäußerung, hast du auch damals gesagt in der Taz. Wie siehst du das heute? Also siehst du das jetzt ein bisschen nach den Olympischen Spielen schon mal weitergekommen? Siehst du da Entwicklungen oder siehst du da die Entwicklung eher festgefahren? Also auch im Zusammenhang war ja auch die UEFA wichtig, wo ich finde, dass du auch einen richtigen Satz gesagt hast in dem Interview, wo du gesagt hast, im Fall der UEFA, man darf nicht Länder gegeneinander ausspielen. Das finde ich eigentlich in dem Fall korrekt, weil du hast es quasi so beschrieben, für Ungarn wurde es problematisiert oder auch, und zwar da ging es ja zum Homophobie, wurde bei Ungarn problematisiert und bei den USA wird von deutscher Seite aus oft Rassismus problematisiert. Und da geht ja wiederum der Fokus aufs eigene Land verloren. So habe ich das im Interview rausgelesen. Das fand ich eigentlich eine interessante Fokussierung, weil Wie du richtig sagst, da lenkt man ja quasi von sich selber so ein bisschen ab. Und es wurde ja von der UEFA jetzt Beispiel nochmal, die Regenbogenaktion von der Allianz Arena wurde ja von der UEFA nur abgelehnt, weil sie es ja gegen ein Land gerichtet hat. Es war ja quasi auch beim UEFA-Kontext war es ja auch ein bisschen so falsch formuliert. Es war ja quasi konkret dieses Gesetz in Ungarn, was ja auf jeden Fall ziemlich homophob ist. Und deswegen hat man sie abgelehnt, weil es ja quasi gegen ein Land ging. Das ist natürlich auch immer schwierig, wenn der Bürgermeister von München es als Aktion geplant hätte, die an sich erstmal schon an den Diversitätsgedanken an Deutschland etc. gedacht wäre, ich glaube, dann hätte man es sogar erlaubt. Naja, um nochmal zum Punkt zurückzukommen, wie siehst du die Aktion jetzt so? Hat sich da was weiterentwickelt oder findest du es immer noch weiterhin schwierig mit IOC und UEFA? Gut, UEFA betrifft dich jetzt nicht, aber generell mit den Verbänden da zu verhandeln und zu sprechen.
Obwohl jetzt schon ein paar Monate vergangen sind seit den Olympischen Spielen, da bewegt sich bestimmt gerade gefühlt alles so ein bisschen hinter den Kulissen. Es gibt ja jetzt gerade keine großen Turniere, aber trotzdem passiert ja jede Menge, auch ja, mit der chinesischen Tennisspielerin. Das ist ja, sind ja auch alles Themen. Also es passiert auf jeden Fall genug, so dass man auf jeden Fall immer weiter drüber sprechen könnte. Aber generell zu Meinungsfreiheit im Sport, das ist auf jeden Fall noch Work in Progress sozusagen. Also da gibt es viel zu tun und gefühlt, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, so taucht jeden Tag irgendwie was Neues auf. Ja, generell ist es mega schwierig, weil gefühlt gerade sind es zurzeit viele individuelle Personen, die so probieren, Steine irgendwie ins Rollen zu bringen, Sachen anzusprechen und am Ende aber so ein bisschen gefühlt an der olympischen Charta rütteln. Einfach gefühlt durch, so wie unsere Gesellschaft zurzeit so ein bisschen tickt, die Dinge zu hinterfragen und die Komplexität des Menschen irgendwie so ein bisschen ans Licht zu bringen und ihr auch Raum zu geben. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass mit der Regenbogenbinde, dass ich da als kleiner Hockeywurm sozusagen überhaupt am Ende irgendwas bewegen kann. Aber ja, mit Athleten Deutschland zusammen fühle ich mich auf jeden Fall mega gut unterstützt und auch beraten teilweise. Und da geht auf jeden Fall noch mehr. Und am Ende, wie gesagt, Meinungsäußerung ist irgendwo eine individuelle, persönliche Sache. Deswegen auch da glaube ich, dass es immer wieder einzelne Sportler und Sportlerinnen braucht, die sozusagen die Hand heben und sagen oder irgendwas hinterfragen. Aber wie gesagt, Work in Progress, da geht noch mehr. Und da wird sicherlich auch keine Ruhe in nächster Zeit einkehren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube, das ist auch oft immer so eine generelle Diskussion. Viele Menschen sind der Meinung, dass Sport einfach unpolitisch sein soll. Sportler sind halt da, um Sport auszuüben, aber darüber hinaus wird dann nicht so viel mehr erwartet, was eigentlich Quatsch ist, weil Sport halt schon immer sehr, sehr, sehr politisch war und ist. Es ist dann auch logisch, dass auch SportlerInnen individuelle Meinungen haben und auch Meinungsäußerungen kundtun. Auch eine bisschen veraltete Denkweise gegenüber SportlerInnen, finde ich zumindest. Also SportlerInnen sollte ihre Meinungsäußerung halt zugelassen werden und nicht irgendwie noch mehr eingeschränkt werden. Und ich finde auch, hast du es ja mit China schon ein bisschen angesprochen, mit China haben wir da auch problematische Olympische Spiele vor uns, wo ja wirklich, China ist ja wirklich das Exemplar oder das beste Beispiel dafür, wie schlecht mit Meinungsäußerungen umgegangen werden kann, wenn man jetzt die Peng Shuai, die Tennisspielerin, anschaut, die ja dann jemand sexuelle Belästigung vorwirft und dann einfach erstmal verschwindet. Da wird es einem schon irgendwie Angst und Bange. Und Athleten Deutschland hat da jetzt auch eine Pressemitteilung dazu rausgehauen, wo sie das auch klar kritisieren. Also es muss eigentlich auch gewährleistet werden, dass SportlerInnen eigentlich sicher sind. Und das kann eigentlich nicht sein, dass einfach wegen Vorwürfe, dass jemand einfach verschwindet. Und dann kommt da so ein Interview mit Thomas Bach, wo er sich auch ein bisschen auf China wahrscheinlich eingelassen hat. Das hat mich alles sehr schockiert und Also da wird einem schon anders auf jeden Fall. Weiß nicht, wie du das siehst oder weiß nicht, wie es dir dabei geht mit so einem Fall. Ich meine, du bist jetzt selber nicht davon betroffen, weil du bei den Sommerspielen warst und ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel jetzt in Japan, also klar, es gab bestimmt auch Einschränkungen und das war jetzt mit Corona auch alles nicht so einfach und so und auch Quarantäne und alles, aber ich glaube, zwischen Japan und China liegen, was Demokratie angeht und Meinungsäußerung, schon noch ein paar Welten auf jeden Fall. Würde ich jetzt einfach mal von außen betrachtet sagen.
Ja, auf jeden Fall. Du hast mega viel angesprochen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Und erstmal nochmal zu dem Sport und politisch sein sozusagen. Irgendwo glaube ich, diese Aussage, die wird total vereinfacht. So, man kann nicht einfach sagen, Sport darf politisch sein oder darf nicht politisch sein. So, erstens sind es immer noch Menschen, die da diesen Sport ausführen. Und die sind auch in erster Linie sind die nun mal Menschen. Also die sind in der Gesellschaft eingebunden und Menschen sind politisch. Heißt jetzt wiederum nicht, finde ich, dass ich jetzt sozusagen Werbung für irgendeine Partei auf dem Hockeyfeld machen muss. So, das sind, wie gesagt, also die Aussage Sport politisch ja oder nein, kann man so einfach nicht beantworten. Also das ist sozusagen so ein bisschen das eine. Und auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel sowas wie die Regenbogenbinde. Ich wünschte, man könnte einen klareren Strich ziehen zwischen Gesellschaft und politischen Themen sozusagen. Und für mich ist die Regenbogenbinde eben ein Menschenrechtsthema. Fällt für mich sozusagen deswegen eher so ein bisschen in die Gesellschaftsebene sozusagen und nicht so sehr in die politische Ebene. Weil, wie gesagt, ich kann das schon verstehen, dass es, wenn es um politische Meinungsäußerung geht, dass man da irgendwo Angst hat, diese Büchse der Pandora zu öffnen. Das kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass man sich als Athlet oder Athletin oder auch als IOC zu Menschenrechten klar äußern kann, ohne sozusagen direkt ins komplett Politische zu verfallen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Aussage, der Sport sei nicht politisch und dann das IOC zu haben, was jetzt absolut mit politischen und wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund handelt. Also von den Athleten und Athletinnen das eine zu verlangen und dann von den Institutionen, ob es UEFA oder IOC ist, das andere, es funktioniert einfach nicht. Dafür sind die Sportler und Sportlerinnen, glaube ich, zurzeit auch einfach nicht mehr gemacht und haben da keinen Bock mehr drauf und werden sich das nicht einfach so geben. Ja, das so ein bisschen das eine. Ja, doch, können gerne über den Fall in China sprechen. Und auch, ja, wie der IOC damit jetzt umgeht, war so ein bisschen das, was ich damals auch mit der Regenbogenbinde, natürlich ist das nochmal ein ganz anderes Thema, aber erfahren habe. Also das IOC handelt nicht nach ihren eigenen Leitlinien und Idealen. Und dafür muss man sich nicht mal mehr die ganze Olympische Charta durchlesen. Dafür reicht wirklich irgendwie auf Seite 3 von der Olympischen Charta die fundamentalen Prinzipien von Olympism. Da wird zum Beispiel ja, wie gesagt, auch bei den einmal damit besprochen, dass politische Interessen keinen Einfluss haben sollten. Okay, dann ist natürlich die ganze Entscheidung mit Peking jetzt natürlich schon fragwürdig. Wenn es tatsächlich keine politischen Interessen gibt, dann müsste man wahrscheinlich die Winterspiele woanders ausführen. Dann soll der Sport, olympische Sport, ein Ort frei von jeglicher Diskriminierung sein. Okay, aber dann muss man es auch erlauben, dass Rassismus sozusagen teilweise angesprochen wird und eben zum Thema gemacht werden darf bei Olympischen Spielen auf der Bühne. Wie gesagt, wenn es ein Ort frei davon sein soll, dann muss das IOC sozusagen auch mit dazu beitragen, dass es tatsächlich, ja, passiert, dass es tatsächlich ein Ort frei von Diskriminierung ist. Und es passiert nicht einfach so. Kann man nicht von den Sportlern oder Sportlerinnen verlangen, dass es sozusagen, dass die zwar aus der Gesellschaft kommen, aber dann, sobald die das olympische Dorf betreten, sind die natürlich komplett ausgetreten aus ihrer Gesellschaft. So, das ist ja einfach Quatsch, wie gesagt. Das ist ja super unrealistisch. Ja, und dann wird auch direkt in den Prinzipien werden auch Menschenrechte angesprochen, dass Menschen das Recht haben sollen, Sport zu machen. Und allein wenn man sich darauf bezieht, sozusagen, heißt es für mich, dass Athleten und Athletinnen sicher sind, dass die frei sind, dass die Sport ausführen können. Wie gesagt, und da sehe ich einfach zurzeit bei der Regenbogendebatte nicht, und jetzt noch viel schlimmer beim Fall von Peng Shuai, sehe ich einfach nicht, dass das IOC sich an ihre eigenen Leitlinien hält. Von den Athleten und Athletinnen wird gefühlt das eine verlangt. Da wird jeder direkt gebasht, wenn er mal eine politische Meinung hat, oder sich mit irgendwas äußert. Oder wenn die Fußballer auf dem Platz aufhören wollen zu spielen, wenn ein Kollege rassistisch beleidigt wurde. Also ich weiß irgendwie nicht, gefühlt habe ich, gefällt mir das zurzeit nicht, dass von den Leuten auf den Plätzen oder auf den Sportplätzen sozusagen sowas anderes verlangt wird, als von den Leuten, die in den Konferenzen sitzen. Das finde ich irgendwie nicht ganz fair.
Definitiv, das sehe ich ähnlich, weil im Endeffekt, warum soll man denn von den Betroffenen das verlangen letztendlich? Halt, im Endeffekt ist es ja doch eine strukturelle Geschichte, vor allem, wie du das gerade gesagt hast, bei Rassismusvorfällen beispielsweise. Ich meine, das ist halt eine einfache Lösung, dass man dann sagt, ja, man verlässt halt einfach den Platz, den Den Mut musst du erstmal haben, finde ich. Also das ist ja schon, inzwischen gab es ja schon ein paar Fälle, wo dann die Spieler wirklich vom Platz gegangen sind. Aber das ist trotzdem auch Verschiebung von Verantwortung dann letztendlich. Die SportlerInnen müssen halt, die machen ja schon sehr viel. Also das aber dann noch mehr dazu verlangen, finde ich da auch auf jeden Fall auch sehr gewagt. Mit Hinblick auf China erwarte ich da halt einfach auch nicht viel. Also wie gesagt, das Interview mit Peng Shuai von Thomas Bach war ja auch, wie gesagt, für mich ist das eine Farce. Also ich finde auch die Reaktion gut vom Tennisverband, da jetzt auch zu sagen, okay, wir machen da jetzt erstmal, in China gibt es keine Tennisturniere mehr. Das ist eigentlich mal ein echt gutes Zeichen, weil wenn man wirklich die letzten Jahre guckt, wie sehr oder wie wenig Zeichen es gegen China gab auf der Ebene, ob das jetzt die NBA war, ob das die Bundesliga ist, also generell oder auch die Fußballverbände oder auch die NFL. Also im Endeffekt, jeder kuscht eigentlich vor China letztendlich, weil klar, der Markt ist riesig, die haben auch eine brutale Marktmacht, die gab ja auch Boykottforderungen gegenüber H&M und was, glaube ich, Nike, als die ja quasi damals angesprochen haben, so, ja, was ist eigentlich mit den Uiguren, sind eigentlich unsere Klamotten, sind die in irgendwelchen Arbeitslagern gefertigt, dass da mal Kritik kam, wurde gleich gesagt, ja, in China boykottieren wir jetzt H&M, also ich bin da echt gerade ratlos, wie das halt nächstes Jahr ablaufen wird. Ich habe da auch Max vom Deutschlandfunk gefragt, was er halt schlimmer findet, ob jetzt Katar oder China, also ich war dann eigentlich, im ersten Ding dachte ich mir schon so, die WM in Katar, das ist mit diesen 3000 Arbeitern, die da gestorben sind, das ist schon alles ziemlich schlimm und auch die Bedingungen dann dort und klimaschutzmäßig ist es ja auch nicht so toll. Er findet China schlimmer und eigentlich, wenn man sich alles betrachtet, ist China schon nochmal die bittere Geschichte. Also das liegt aber nicht nur an dem Sport einfach, sondern an den ganzen politischen Bedingungen, die halt da dahinter stecken. Ich finde, der IOC muss da jetzt auch mal, ich erwarte es nicht, aber IOC müsste da eigentlich mal ein Machtwort sprechen. Das kann eigentlich nicht sein, dass jetzt im Februar Olympische Spiele stattfinden und es ist eigentlich nicht mal klar, ob da SportlerInnen die Aktionen, ich meine, es würde sich ja anbieten bei einigen SportlerInnen, die da eine Aktion bringen, ob das jetzt, ich glaube bei Mesut Özil war es ja damals so, der hat ja dann auch, als er noch bei Arsenal London war, ein Zeichen via Social Media gesetzt, hat dann auf die Uiguren quasi aufmerksam gemacht. Und da war es ja dann auch so, dass dann China gesagt hat, okay, Arsenal London, steht ihr zu eurem Spieler oder steht ihr zu uns? Özil war dann noch ein, zwei Spiele, war bei Arsenal und die Spiele wurden in China einfach nicht gezeigt. So, okay, das blenden wir dann aus. Also, und Arsenal hat dann quasi gekuscht vor China im Endeffekt, damit sie ja doch noch das Geld da bekommen. Also, es ist dann auch irgendwie, es ist völlig absurd, wo wir uns da eigentlich hinbewegen bei dem Thema. Das ist wirklich brutal.
Und dann, wie gesagt, behaupten oder von Athleten verlangen, der Sport sei nicht politisch. So, da fehlen mir echt die Worte.
Es ist wirklich traurig, weil im Endeffekt halt, da, so ehrlich sind sie halt eigentlich, aber man muss halt UEFA, FIFA, IOC müssen halt da mal ehrlich agieren. Ich meine, wenn man sich auch für die kommenden Jahre halt, also das muss man ja auch immer bedenken, natürlich, wo sind die nächsten Olympischen Spiele, wo sind die nächsten Turniere, die nächsten Austragungsorte halt. Ich meine, man muss sich ja auch denken, wo will ich denn hin als Sport, wo will ich hin als Olympia? Der olympische Gedanke ist halt insgesamt ein brutal schöner Gedanke. Ich finde es halt auch mal gut, ich finde an Olympia generell gut, dass man sich halt für ganz viele Sportarten begeistern kann und viele Sportarten einfach auch mal Platz und Raum in den Medien bekommen, die halt sonst eben nicht so viel mediale Berichterstattung abbekommen, was eigentlich immer schade ist. Aber Olympia ist dafür halt eine super gute Chance. Wird er dann wieder von solchen Olympischen Spielen auf fragwürdigen Austragungsorten halt ein bisschen, es geht halt dann ins Hintertreffen. Also das hat man ja bei Tokio ja auch gemerkt. Also auch dann natürlich brutal schwarz-weiß. Im Endeffekt, das ist ja auch immer das mediale Problem, dass einfach nur draufgehauen wird. So, dann kommt Twitter und dann wird da draufgehauen und dann ist es halt so reaktionär von beiden Seiten ein bisschen. Olympischen Spiele in China werden halt stattfinden wahrscheinlich. Aber auch da wird der Fokus sehr viel ans Politische halt reingehen. Also zu Recht natürlich. Für die SportlerInnen finde ich es halt wiederum, die da seit Ewigkeiten trainieren drauf. Es ist ja immer noch ein sportlicher Wettbewerb. Brutal schade einfach. Ich glaube, Claudia Pechstein war es, die wollte jetzt auch oder will sich auf jeden Fall gerade wieder qualifizieren. Die ist ja auch mittlerweile 49 oder so. Das wäre, glaube ich, sogar Rekord, dass sie so viele Olympische Spiele hintereinander erreicht hat. Nur eine Geschichte und es gibt ja ganz viele Geschichten bei den Olympischen Winterspielen auch und bei den Sommerspielen natürlich auch, die eigentlich auch von großer Bedeutung sind oder die für die individuellen Sportler einfach brutal wichtig sind. Das sind ja auch Karrieren, die dann jetzt sagen wir, mit einer Boykottforderung, die ja immer noch im Raum steht, natürlich ja auch kaputt gehen könnten. Man kann ja auch sagen, wie war das denn für dich bei Tokio jetzt beispielsweise, also als Karrierepunkt halt. Ich meine, das stand ja auch auf der Kippe lange und dann wurde sie um ein Jahr verschoben. Das bedeutet für doch viele SportlerInnen brutal viel, letztendlich die Olympischen Spiele. Du hast ja auch an Europameisterschaften teilgenommen im Hockey und auch an Weltmeisterschaften, aber trotzdem auch im Hockey sind doch die Olympischen Spiele halt das Nonplusultra letztendlich logischerweise, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde, man darf Athleten und Athletinnen auf gar keinen Fall in die Situation bringen, dass die das Gefühl haben, die können ihre eigene Sicherheit zum Beispiel, in dem Fall jetzt mit Peking, nur gewährleisten, indem sie nicht zu dem Turnier antreten. Oder zum Beispiel, dass für sie, natürlich ist es auch irgendwo, wie gesagt, Meinungssache, aber dass ein politischer Boykott nur auf den Schultern der Athleten und Athletinnen ausgetragen wird, das, also wie gesagt, darauf wird es wahrscheinlich am Ende irgendwo hinauslaufen, dass wie gesagt die Athleten und Athleten das am Ende austragen, die ihr ganzes Leben dafür arbeiten, auf dieser Riesenbühne sozusagen auftreten zu dürfen, weil die ganzen Verantwortlichen eigentlich sozusagen eben keine Verantwortung übernehmen. Oder ja, du meintest eben, dass die sozusagen alle mal ehrlich sein sollen. Aber da weiß ich gar nicht genau, ich weiß nicht genau, inwiefern UEFA zum Beispiel nicht ehrlich war in der Debatte um die Regenbogenbinde. Die spüren einfach nur keine Konsequenzen. Es gibt niemand, der den sozusagen mitteilt, so, ihr könnt so, das, sowas kann man heutzutage nicht mehr sagen oder denken, so. Es stellt sich ja denen niemand gegenüber und lässt die irgendwelche Konsequenzen spüren. Und solange das sozusagen nicht eintritt, wird das einzig Radikale am Ende immer passieren, wenn irgendwelche Athleten und Athletinnen ihre Meinung äußern, ein Turnier boykottieren, Teams nicht anreisen. Also, wie gesagt, das läuft ja auf nichts anderes hinaus, außer darauf hin, dass irgendwelche Athleten und Athletinnen ihre Träume sozusagen opfern müssen dafür, dass sie selbst politische Gerechtigkeit oder Ähnliches sozusagen erfahren. In dem Sinne kann ich auf jeden Fall das Buch von Anita The Friends mega empfehlen. Ist eine Ruderin aus USA, eine schwarze Ruderin aus den USA. Die sitzt jetzt, glaube ich, Vizepräsidentin des IOCs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die hat zum Beispiel damals auch so ein bisschen in dem Buch beschreibt sie auch den Prozess, wie Austragungsorte sozusagen ausgewählt werden. Und deswegen, ich weiß, dass es lange zurückliegt, dass Peking für 2022 ausgewählt wurde. Und trotzdem weiß ich nicht, ob das heute sozusagen anders entschieden worden wäre. So, ich kann das verstehen, dass da auch für so eine Stadt und ein Land mega viel dranhängt, dass man das jetzt nicht einfach ändern kann. Aber wie gesagt, meine Hoffnung ist relativ gering, dass diese Entscheidung in diesem Jahr, hätte sie in diesem Jahr fallen müssen, anders gefallen wäre. Und gleichzeitig ist Anita de France damals auch selbst Opfer davon geworden, dass USA Olympische Spiele boykottiert hat und sie mit ihrer Mannschaft sozusagen nicht anreisen durfte. Also wie gesagt, gefühlt das schwächste Glied sind in der Geschichte leider die Athleten und Athletinnen und auf die wird es zurzeit leider alles sozusagen transportiert oder abgelagert.
Vor allem, ich finde ja, was der IOC ja auch oft macht, dass es ja quasi so präsentiert, als würde er damit, wenn ein Standort fragwürdig ist, also vor allem jetzt aus heutiger Sicht, da würde das eher noch verteidigt, wir können ja die Lage da verbessern sozusagen. Die Olympischen Spiele waren ja schon in Peking im Sommer 2008 und ich finde, die Lage hat sich ja in China dadurch nicht wirklich verbessert. Ich glaube nicht, dass China seitdem demokratischer geworden ist und das hat eher China eine brutal heftige Propaganda gebracht. China hat sich der Welt präsentieren können und jetzt dürfen sie sich wieder weltweit präsentieren. Sochi 2014, auch schwierig. Rio de Janeiro, also Brasilien 2016. Brasilien hat ja überhaupt nicht profitiert finanziell von den Olympischen Spielen, auch genauso wenig von der Fußball-WM. Die Stadien sind runtergekommen. Die haben echt eher Verluste gemacht. Südafrika hat auch Probleme gehabt nach der Fußball-WM. Also ich würde fast zu der These gehen, dass es eher sich verschlechtert hat. Also Südafrika hat sich nicht zum Positiven entwickelt. Brasilien hat immer noch einen Rechtsradikalen als Präsidenten mit Bolsonaro. Also das ist ja völlig Quatsch vorgeschobener Grund, da zu sagen, ja, wir richten jetzt da ein Turnier aus und danach sind die Demokraten. Also das ist sowieso erstmal schon mal ein falscher Gedanke und es ist auch ein sehr kolonialistischer Gedanke vielleicht nicht, aber geht schon mist in diese Richtung so, wir sind der Westen, wir kommen jetzt nach Brasilien, wir kommen nach China und danach ist hier alles demokratisiert oder auch bei Katar, bei der WM ist ja auch so, hey, wir kommen jetzt nach Katar und wir bringen den Menschenrechte bei, das ist natürlich auch schon sehr ein bisschen von oben herab, das hört man ja von Bayern München oder so, Das finde ich dann auch immer sehr problematisch. Und finde ich aber gut, dass zu der angesprochenen Personalie, finde ich auf jeden Fall gut, dass da jemand halt schon mal drin ist, der eigene Erfahrungen halt sammeln konnte mit Boykotten, mit Problemen auf jeden Fall rund um den IOC. Das ist eigentlich wichtig und auch ein guter Buchtipp, weil im Endeffekt brauchen wir in den Verbänden genau solche Personalien, die halt mal wirklich die Realität widerspiegeln und nicht irgendwelche Funktionäre, die abgehoben sind und im Endeffekt einfach politische Entscheidungen letztendlich halt durchsetzen wollen. Also das wird, ja, es wird, also Nachhaltigkeit natürlich ist da auch immer ein wichtiges Thema oder ist mir auch immer ein wichtiges Thema, aber was, wenn man das soziale Thema auch ansprechen will, wird das für den Sport, ist der Sport da schon an dem Scheideweg eigentlich in gewissermaßen, weil wo will, also zumindest die großen Events wie jetzt, was halt eben meistens Fußballturniere sind oder Olympische Spiele, weil ich glaube, man distanziert sich da, glaube ich, schon ein bisschen auch von den Leuten, von den Fans. Klar, Leute schauen es immer noch, aber ich glaube schon, dass man da echt aufpassen muss. Was Positives dazu, was ich cool finde, halt, dass dann die nächsten Spiele sind ja dann in Paris 2024 und die Fußball-EM ist ja in Berlin, in Deutschland dann auch. Und die Winterspiele 2026 sind, glaube ich, in Italien. Also es sind dann, gut, wäre jetzt von mir auch anmaßend vielleicht zu sagen, weil das jetzt europäische Länder sind, ist es dann automatisch besser natürlich. Muss man auch natürlich dann kritisch betrachten. Aber ich finde schon zum Beispiel Paris mit der Bürgermeisterin Anne Hidalgo, das hat dann zumindest schon mal einen anderen, wären auf jeden Fall andere Olympische Spiele als jetzt, wobei Tokio jetzt vielleicht, also Tokio würde ich jetzt nicht so schlimm betrachten. Also klar, das ist halt alles mit Corona, das ist halt alles überlagert. Also Tokio war jetzt in dem Sinne nicht politisch schlimm oder so. Das ist halt einfach unter den Corona, das war natürlich, da waren andere Themen wichtig, sage ich mal. Aber ich glaube schon, dass wir uns dazu müsste wieder auch auf schöne Spiele freuen können, was das angeht. Oder Karin, wie sie, also bist ja auch noch sehr jung und deine Karriere wird ja auch noch ein bisschen gehen. Du wirst ja auch noch einige Olympische Spiele dann wahrscheinlich miterleben, denke ich mal, als Sportlerin.
Ich stelle mir Paris auch cool vor. Aber was du eben so meintest, diese Erwartungshaltung, dass Olympische Spiele oder Sport der Gesellschaft auch was Positives zurückgeben kann, dafür braucht der Sport eine richtig, richtig hohe Authentizität. Weißt du, also, dass du kannst nicht einfach eine Olympische Charta auf ein Blatt Papier schreiben und dann irgendwie denken, nur weil du das sozusagen irgendwo mal festgesetzt hast, dass das dann tatsächlich irgendwie positive Auswirkungen auf eine Gesellschaft hat. Weil diese Werte vermittelt Olympia ja zurzeit einfach nicht. Und deswegen verstehe ich auch, dass die Olympischen Spiele teilweise in dem Sinne in der Kritik stehen, weil das sind irgendwie gefühlt zwei Welten, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das eine, was sozusagen das IOC so ein bisschen nach außen trägt und für was es sich hält sozusagen. Und dann auf der anderen Seite, was halt irgendwie in der Realität halt stattfindet. Wie gesagt, das habe ich ja mit der Regenbogenbinde damals in Tokio auch so krass erfahren, dass ich teilweise vor Fahrstühlen stand, wo irgendwie in ganz dicken Buchstaben stand, Diversität ist hier willkommen. Und am besten war da sozusagen noch ein leichter Regenbogen als Hintergrund oder irgendwie sowas. Und dann wird mir auf dem Platz verboten, die Regenbogenbinde zu tragen. Also genau das sind ja die Dinge. Und wie gesagt, solange das IOC nicht nach den eigenen Leitlinien handelt, finde ich, kann man auch überhaupt nicht davon, also kann man auch nicht erwarten, dass die Olympischen Spiele irgendeinen positiven Einfluss auf eine Bevölkerung hat, weil, also das ist ja, hat einfach nicht so viel olympische Magie zurzeit. Für uns Sportler und Sportlerinnen ist das anders. Wir sind da ja, um das Olympische Spiel zu spielen und für uns, oder zumindest aus meiner Sicht, kann ich nur behaupten, dass mir die Kritik zum Beispiel auch, das war schwer, nach Tokio zu fahren und die ganze Zeit so zu hören, so die Olympischen Spiele sind überhaupt nicht mehr relevant und haben überhaupt nicht mehr die Bedeutung, die sie früher hatten und so Sachen, was natürlich gefühlt so aus dem Kommerzgedanken und auch politisch rührt. Ist natürlich schade, weil sich für uns an dem Turnier selbst und was es für unseren Sport bedeutet, halt einfach am Ende nichts verändert hat. Da prasseln auf jeden Fall, glaube ich, ein paar verschiedene Perspektiven, Hoffnungen und Welten aufeinander. Ich glaube aber trotzdem ganz fest daran, dass der Sport eine Magie hat und dass die sozusagen auch auf eine Bevölkerung übertragen werden kann. Deswegen glaube ich auch, dass diese Schnittstelle zwischen, ob es jetzt Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit und Sport, dass das da so viel Power und Energie sozusagen drinsteckt. Und deswegen setze ich mich auch total für diese Schnittstelle ein und möchte sozusagen das immer wieder ausnutzen, dass ich genau dort stehe an dieser Schnittstelle. Wie gesagt, ja, ich glaube daran, dass sich daraus eigentlich viel bewegen kann, aber es ist halt zurzeit einfach nicht wirklich ehrlich. und kommt nicht so richtig aus dem Inneren des IOCs oder der UEFA oder ähnlichen großen Institutionen. Solange das passiert, ob das auf individueller Ebene oder institutioneller Ebene ist, finde ich, merkt man ja auch immer, dass sich direkt was bewegt und man Leute berühren kann. Aber wenn es halt nicht von Herzen kommt, dann verpufft es halt super schnell.
Das Wichtige ist halt, dass es mehr SportlerInnen gibt wie Nike Lorenz, die auch gemeinsam dafür Aufmerksamkeit sorgen können und auch Themen einfach bewegen können. Also ich denke mal, klar, man lastet es dann wieder den AthletInnen an. Also ich danke euch auch dafür, dass ihr einfach im Endeffekt, ob es jetzt du bist oder auch andere SportlerInnen, die da einfach engagiert sind und da auch wirklich was Positives bewirken wollen. Das braucht halt im Endeffekt halt, darf man ja auch nicht vergessen, sowohl bei FIFA, UEFA, IOC gibt es bestimmt auch Leute, die auch brutal viel oder sehr engagiert sind. Sind natürlich dann nicht auf der höchsten Ebene, aber sie versuchen halt zumindest auch Sachen voranzubringen. Das würde ich, glaube ich, da würde ich jetzt, glaube ich, niemanden total ankreiden wollen. Also falls das vielleicht von meiner Seite aus irgendwann mal durchklang. Aber ich glaube, es braucht halt immer wieder Leute, die halt einfach von außen Druck, oder das muss ja nicht nur Druck sein, auch Inspiration bringen. Und wie wir gesagt haben, wir haben jetzt Nachhaltigkeit im Hockeysport immer mehr an Gewicht gewinnt, auch seit dem Hockeywald. Wir haben generell eine Bewegung von Athletinnen, die versucht, auch gegen Rassismus im Sport anzukämpfen. Und wir haben auch die Thematik besprochen, eben, dass es einfach mehr Diversität braucht im Sport und dass es da auch ein Zeichen gesetzt werden muss gegen Homophobie im Sport. Von dem her danke ich dir da auch für das Interview und für das Gespräch. Ich würde dich abschließend noch eine Frage stellen, und zwar, welche Bücher oder auch von mir aus Podcasts oder auch andere Sachen haben dich denn 2021 inspiriert?
Genau, ein Buch hatte ich schon genannt, es hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Das heißt Olympic Life von Anita L. de France. Und ansonsten muss ich sagen, Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern können, konnte ich überhaupt nicht weglegen. Es war für mich das erste Mal, dass ich so einen super konkreten Ansatz oder dass ich darüber was gelesen habe. Und das, ja, manchmal ist die Klimakatastrophe ja super ernüchternd und endet vielleicht manchmal in dem Gedanken, dass man selbst keine Kinder mehr kriegen möchte, im extremsten Fall sozusagen. Und das Buch von Bill Gates, muss ich sagen, hat mir mal nicht sozusagen das Gefühl gegeben, dass wir sozusagen nichts mehr dagegen tun können und dass das Ende naht sozusagen. Also es ist ein sehr, sehr konstruktives Buch und ich habe es sehr genossen. Und ansonsten ein Buch, was ich eigentlich jedes Jahr lese, von John Strzelecki, Kaffee am Rande der Welt, ist auf jeden Fall eins meiner allerliebsten Bücher aller Zeiten und kriegt jedes Jahr einen Blick. Und Podcast ist zurzeit The Power Hour, mein liebster Podcast. Ein mega cooles Interview habe ich hier in England jetzt kennengelernt. Im Podcast geht es quasi um die erste Stunde am Morgen. Und da geht es um alle möglichen Themen und teilweise eben auch Nachhaltigkeit und Women Empowerment. Also kann ich auch sehr empfehlen.
Cool, vielen Dank auf jeden Fall. Hör ich mal rein in den Podcast, und die Bücher bin ich auf jeden Fall aufgespannt, weil das Konstruktive brauchen wir bei der Klimakrise einfach auch letztendlich. Es bringt ja uns nichts, wenn wir immer nur über immer schon apokalyptische Zustände oder so irgendwie uns unterhalten, sondern wir müssen ja auch da auf der Erde bleiben und konstruktive Lösungen halt letztendlich erarbeiten, und von dem her danke ich dir dafür. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen?
Nein, habe ich nicht. Habe ich sehr viel von loswerden können heute. Vielen Dank.
Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.